Psycholohü, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Psychologin und Begleitung für Menschen mit chronisch kranken Pferden.
Und Lea Schneider, virtuelle Assistenz für Selbstständige in der Pferdebranche und Pferdeverhaltenstrainerin. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und in spannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2026 von Psycholohü. Ja, wir haben in unserer letzten Folge im Adventskalender-Türchen Nummer 24 schon ein Thema angesprochen, worüber wir doch eigentlich gut auch mal eine eigene Folge machen könnten, denn es passt perfekt zu unserem Format. Es ist wissenschaftlich gearbeitet und trotzdem lässt es sich super an Praxisbeispielen festmachen. Es geht um Mensch und es geht um Pferd. Und eigentlich ist das auch schon alles, was ich heute weiß. Also ich lasse mich genauso überraschen wie alle, die gerade zuhören. Und lasse Carina gerne einmal vorstellen, was genauer wir denn heute besprechen.
Genau, wir wollen heute mal über meine Masterarbeit sprechen. Es gab ja hier schon eine Sonderfolge zu dem Thema, wo ich aufgerufen habe, mitzumachen, weil ich eben Personen gesucht habe, die Lust darauf hatten, ja, mich zu unterstützen, zweimal einen Fragebogen auszufüllen, vielleicht sogar auch eine Hypnose mitzumachen. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Mittlerweile ist das Ganze ausgewertet und auch bewertet. Das heißt, ja, das ganze Thema ist jetzt sozusagen durch. Und jetzt haben wir gedacht, das wäre doch mal was, wo ich mal erzählen könnte, was ich eigentlich genau gemacht habe und was dabei rausgekommen ist.
Dann erzähl uns doch gerne, was genau überhaupt das Thema war.
Ja, stimmt. Das wäre wahrscheinlich erstmal das Sinnvollste. Also ich habe mich damit beschäftigt, wie Personen Stress erleben, ganz grundsätzlich, aber vor allen Dingen in Bezug darauf, wenn sie chronisch kranke Pferde besitzen. Also ist das Stresslevel erhöht, wenn man ein chronisch krankes Pferd besitzt, im Vergleich dazu, wenn man gar kein Pferd besitzt? Oder aber auch ein gesundes Pferd besitzt. Das war einmal die Kernfrage. Und die andere wichtige Frage war, ob eine Hypnose-Intervention speziell als Audiodatei, also ohne hypnotisierende Person, die live dabei ist, dazu beitragen kann, das subjektive Stressempfinden zu senken bei Personen, die eben ein chronisch krankes Pferd haben.
Dann erklär uns doch gerne einmal, wie und was ihr genau da untersucht habt, bevor du uns erzählst, was dabei rausgekommen ist.
Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu wissenschaftlich wird, weil klar, es war eine wissenschaftliche Arbeit, aber ich bemühe mich, es so darzustellen, dass auch alle es verstehen können. Genau, also ich habe das Ganze so aufgezogen, dass es zwei Messzeitpunkte gab. Das heißt, zum ersten Messzeitpunkt durften erstmal alle grundsätzlich mir im Fragebogen beantworten, wer sie sind, hätte ich fast gesagt, aber das stimmt natürlich nicht, es war anonym. Also was für ein Pferd sie haben, was sie im Reitsport machen, wie lange sie das Pferd schon besitzen, in welcher Haltungsform das Pferd steht. Also grundlegende Dinge. Und dann habe ich hauptsächlich das subjektive Stresserleben abgefragt mit einem, ja, validierten Fragebogen. Also das war jetzt nichts, was ich einfach mal so frei Schnauze gemacht habe, sondern natürlich war das ein Fragebogen, der auch in der Forschung vernünftig verwendet werden kann. Und genau, die Personen wurden dann sozusagen in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. Wir hatten einmal, ich habe es eben schon gesagt, Personen komplett ohne Pferde, Personen mit gesunden Pferden und dann hatten wir Personen mit chronisch kranken Pferden. Und diese Gruppe wurde dann nochmal aufgeteilt in diejenigen, die eine Hypnoseintervention bekommen haben und diejenigen, die keine Hypnoseintervention bekommen haben. Entschieden wurde das danach, ob, ja, ich sag mal, Kontraindikationen vorlagen. Also es gibt ein paar Themen, bei denen man vielleicht keine Hypnose machen sollte oder zumindest dann wirklich nur begleitet und nicht so, ja, online. Auch wenn das eine Intervention war, die absolut nur dafür da war, zu entspannen und Ressourcen zu stärken und quasi einen sicheren Ort zu schaffen, an dem man immer wieder zurückkehren kann, wenn es im Alltag stressig wird, wollte ich natürlich niemanden da in irgendeine schwierige Situation bringen. Deswegen wurde das demnach ja so aufgeteilt und es gab dann eben auch eine Kontrollgruppe mit Personen, die auch chronisch kranke Pferde hatten, aber keine Intervention gemacht haben. So, und diejenigen, die dann die Datei bekommen haben, Die sollten innerhalb der nächsten 2 Wochen diese Hypnosedatei auch sich anhören. Und zwar möglichst mindestens 4-mal. Also im Umkehrschluss, wenn man so will, 2-mal pro Woche. Die Datei hat 30 Minuten gedauert. Also das ist auch was, was im Alltag theoretisch machbar sein könnte. Und dann wurde es eben nach 2 Wochen nochmal erhoben. Da wurde dann im Prinzip nur der Fragebogen nochmal beantwortet. Zum Stress erleben, und zwar von allen Gruppen. Und die Experimentalgruppe durfte dann eben noch ein paar zusätzliche Fragen beantworten, zu der Hypnose. Also, ob sie es angewendet haben, wie oft sie es angewendet haben, ob es subjektiv geholfen hat, ob ihnen auch meine Stimme gepasst hat und es entspannend gewirkt hat, weil das natürlich auch ein Faktor ist. Ja, wenn jetzt alle sagen würden, oh Gott, die Stimme fand ich ganz gruselig, dann muss man sich hinterher nicht wundern, wenn die Intervention nicht funktioniert hat. Genau, also das war so grob das, was ich gemacht habe.
Okay, sag noch mal kurz, wie viel Abstand war zwischen die Leute haben den letzten, also zwischen dem letzten Tag, an dem die Leute sich anhören konnten und dann dem Fragebogen?
Also das war im Prinzip ein und derselbe. Also es war direkt nach 2 Wochen
Okay.
wurden sie ja, gebeten, dass die den Fragebogen zu wiederholen. Sie hätten es noch an dem Tag, wenn sie wollten, ja, durchführen können. Das habe ich tatsächlich auch nicht erfasst, wann die Hypnose zuletzt gemacht wurde. Das wäre natürlich ein Punkt gewesen, was man noch dazu hätte nehmen können. Man schränkt sich da ja mal so ein bisschen ein, dass es nicht zu lang wird. Aber das wäre tatsächlich vielleicht noch interessant gewesen.
Ja, worum es mir jetzt vor allen Dingen ging, das heißt, es war relativ kurz nach dem Zeitraum, wo der zweite Fragebogen kam und kein längerer Abstand. Einfach nur, dass wir die Lage einmal verstanden haben.
Genau, ja, das ist auch total wichtig, dass man das nochmal sagt, ne? Also es ist zwar, ich wollte schon eine Veränderung erfassen, aber es war jetzt keine Studie, die wirklich über einen sehr langen Zeitraum geht. Das wäre auch tatsächlich im Rahmen der Masterarbeit einfach nicht möglich gewesen.
Dann, wenn wir jetzt ja wissen, was passiert ist, was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, das müssen wir natürlich jetzt wieder so ein bisschen unterteilen. Wir haben ja als erstes Mal, habe ich den Stress erfasst. So, und was dabei rausgekommen ist, fand ich persönlich recht erstaunlich. Und zwar war der Stress in den Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Das war jetzt für mich erstmal überraschend, weil ich ehrlicherweise schon erwartet habe, dass Personen mit chronisch kranken Pferden ein höheres Stressempfinden haben als, ich sag mal, pauschal andere. Das ist also so, ja, für mich nicht erwartbar gewesen. Ob jetzt ein gesundes Pferd einen Einfluss auf das Stresserleben hat oder nicht, das wollte ich einfach gerne nur explorativ, also ja, ohne Hypothese quasi nochmal dazu nehmen als Fragestellung. Da war das jetzt für mich keine so große Überraschung. Hätte natürlich sein können, dass das Pferd Stress reduziert oder auch, dass das Pferd, der Besitz des Pferdes auch Stress erhöht durch zum Beispiel die laufenden Kosten. Das war also erstmal nur so interessehalber quasi. Aber ja, dass die BesitzerInnen chronisch kranker Pferde kein höheres Stresserleben hatten als andere, war überraschend und natürlich auch, also ich hätte fast schade gesagt, das ist natürlich Quatsch. Ich freue mich selbstverständlich, wenn Menschen kein hohes Stresserleben haben. Für meine ja, Forschungsfrage war es ein bisschen schade. Aber, und das muss ich direkt dazu sagen, als Einschränkung. Es ist nicht so richtig so, dass wir jetzt sagen können, okay, das Stresserleben ist dadurch nicht erhöht, weil wir ein bisschen das Problem hatten, dass meine Gesamtstichprobe ein hohes Stresserleben hat.
Okay.
Also alle, egal wie der Pferdebesitzstand sozusagen ist.
Gut, macht wahrscheinlich Sinn, dass das die Leute sind, die sich von so einer Umfrage angesprochen fühlen, ne?
Richtig, das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Ich habe es ja auch über das Stressthema ein bisschen beworben und dementsprechend, ja, oder generell, wer mich kennt, sage ich mal, und mich auf Social Media verfolgt, weiß natürlich, dass das ein Thema von mir ist. Dementsprechend habe ich da natürlich nicht unbedingt die repräsentativsten Ergebnisse am Ende erzielt. Und man muss auch ganz klar sagen, was ich miterfasst habe, war, wie viele ja, ich sag mal, in der Psychologie sagen wir mal kritische Lebensereignisse vorgefallen sind. Das heißt, sowas, was wirklich einschneidend ist. Also Jobverlust, Verlust in der nahestehenden Person. Ich glaube, Umzug ist auch mit drin gewesen. Und das war zum Beispiel bei den BesitzerInnen gesunder Pferde deutlich mehr als bei anderen. Das heißt, auch das spielt natürlich da rein. Also ich habe es versucht mit auszuwerten. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach gewesen, ohne da jetzt statistisch weiter einsteigen zu wollen. Aber das kann natürlich ein Faktor gewesen sein, der das Ganze beeinflusst hat, weswegen dann alle einfach ein erhöhtes Stresserleben haben. Und dazu noch ein letzter Satz. Es gab eine Normierungsstichprobe. Das heißt, am Ende, ja, es gibt eine Stichprobe, anhand der man bewerten kann, ist das Stresserleben, was ich hier erfasst habe, normal? Ist es erhöht? Ist es niedriger als Standard sozusagen? Und genau, deswegen konnte ich sagen, es ist eben insgesamt erhöht. Und tatsächlich gibt es da so Referenzwerte. Und meine Gesamtstichprobe war so im Bereich von MedizinstudentInnen oder psychosomatischen PatientInnen. Also das heißt schon noch ein Teil über Durchschnitt. Und das müssen wir hier wirklich mit reinrechnen, dass eben, ja, das nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist. Und deswegen die Frage ist, ob das tatsächlich aussagekräftig ist oder man es in einer anderen Stichprobe vielleicht anders gefunden hätte. Das wissen wir nicht, aber es ist wichtig, das eben auch, ja, mit zu bedenken, sage ich mal.
Aber vielleicht gerade dann umso spannender, wie sich das Stressempfinden entwickelt hat. Also, egal bei welcher Gruppe, ob mit und ohne Intervention, wer sich wie vielleicht verändert hat über die Zeit. Da kannst du uns ja sicher mehr erzählen.
Ja, das ist absolut richtig. Und tatsächlich, da kommen dann jetzt auch die erfreulicheren Ergebnisse, sage ich mal, für mich erfreulicher. Denn tatsächlich konnte bei der Gruppe, die, also bei der Experimentalgruppe am Ende des Tages, eine signifikante Stressreduktion gefunden werden. Und bei den Kontrollgruppen und speziell auch bei der Kontrollgruppe mit chronisch kranken Pferden gab es eben keine signifikante Veränderung des Stresserlebens und zwar in keine Richtung. Also es ist jetzt weder signifikant gestiegen noch signifikant gesunken. Und das ist natürlich ganz schön, weil das erstmal zumindest ein Hinweis darauf ist, dass die Intervention, die ich geplant habe, auch das gebracht hat, was sie bringen sollte und eben bei den Personen mit chronisch kranken Pferden das Stresslevel gesenkt haben könnte.
Sag nochmal ganz kurz, die Hypnose haben auch nur Menschen mit kranken Pferden bekommen oder haben alle Gruppen auch teils, teils?
Nein, genau, also es war tatsächlich nur bei den Personen mit chronisch kranken Pferden. Es wäre natürlich schön gewesen, das noch bei anderen auszutesten, aber dafür ja, hätte man noch eine deutlich größere Stichprobe haben müssen. Und das ist, ja, wer das schon mal gemacht hat, weiß, das ist teilweise recht schwierig, genug Personen überhaupt zu rekrutieren. Und ja, das wäre bei mir tatsächlich nicht möglich gewesen.
Ja, du hast gesagt, man konnte auf jeden Fall einen Unterschied bemerken. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie ja, konsistent dieser Unterschied war, wie viel man davon übertragen kann. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute jetzt jeweils in diesen Gruppen waren, was man daraus auf eine größere Menge an Menschen vielleicht übertragen kann.
Ja, das ist tatsächlich nochmal sehr wichtig, dass man das anspricht. Also ich habe eben schon gesagt, es ist schwierig, genug Personen zu finden. Das war auch bei mir eben ein Thema und das schränkt dann doch die Ergebnisse und die Aussagekraft am Ende des Tages ein, weil ich insgesamt, und jetzt wird jetzt nicht jedem was sagen, aber insgesamt nur noch 80 Personen hatte am Ende, die tatsächlich bei allem teilgenommen haben und vernünftig zuzuordnen waren. Das aufgeteilt auf 4 Gruppen ist nicht viel, also man kann sogar sagen, das ist wenig. Ein weiteres Problem war eben auch, dass die Gruppen dadurch dann nicht mehr gleich groß waren. Am Anfang war das eigentlich ganz schön aufgeteilt, dass sich das so einigermaßen gleich verteilt hat auf die Gruppen. Aber es war dann doch so, dass eben ja viele nicht mehr beim zweiten Teil mitgemacht haben. So im Statistiksprech ist das die Dropout-Rate, also wie viele Personen dann, ja, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, auf jeden Fall nicht mehr mitgemacht haben. Und die war tatsächlich einfach ein Problem, vor allen Dingen, weil wir hier auch keinen ganz zufälligen Dropout hatten, sondern es sind hauptsächlich Personen ausgestiegen, die beim ersten Messzeitpunkt ein noch höheres Stresserleben hatten. Das heißt, dass natürlich der Rückschluss auf diese Person überhaupt nicht möglich ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das geholfen hätte bei Personen, die ein sehr hohes Stresserleben hatten, subjektiv gesehen, beispielsweise. Und natürlich im Umkehrschluss auch nicht auf diejenigen, die ein geringeres Stresserleben sozusagen gehabt hätten, als jetzt meine Stichprobe hatte. Das kann ich nicht sagen. Und tatsächlich gab es auch so noch so ein paar Schwierigkeiten in der, ja, Methodik am Ende des Tages, weil nicht, ja, nicht alles so durchführbar war, wie ich das gerne hätte haben wollen, bei den statistischen Analysen. Dadurch, ja, es ist so ein bisschen schwierig gewesen. Ich muss jetzt nicht in die Details einsteigen, aber es gab halt doch ein paar Punkte, die man so einfach kritisch reflektieren sollte, wodurch die Aussagekraft auch ein bisschen natürlich minimiert wird. Und ganz grundsätzlich gilt ja sowieso, eine Studie ist nett zu haben, aber erstmal auch nur ein einzelner Hinweis. Und es braucht da einfach tatsächlich mehr Forschung, damit man einfach sieht, ist das was, was konsistent ist, was auch wirklich repräsentativ gilt, oder ist das jetzt vielleicht ein Zufallsbefund? Das kann ja rein theoretisch auch sein, gerade in meinem Fall, es war alles offen kommuniziert. Das heißt, rein theoretisch kann es sein, dass es Placebo war, dass es eine Erwartungshaltung da war oder ja, sozial erwünscht geantwortet wurde oder so. Also nur, dass die Personen, die teilgenommen haben, wussten, okay, sie hätte gerne, dass das funktioniert. Also sage ich jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Nicht, dass die das bewusst so denken, aber noch diesen Faktor gibt es eben. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass die ganze Studie schlecht war. Die hatte auch viele positive Seiten. Aber was ich eben durchaus sagen möchte, ist, dass man sehr vorsichtig sein muss, das jetzt als, ja, irgendwie bestehendes Ergebnis zu nennen und zu sagen, ja, Hypnose hilft bei Stress durch Besitz chronisch kranker Pferde. Das ist tatsächlich zu einfach. Und ja, dafür war die Studie dann eben nur eine Einzelstudie und nicht qualitativ gut genug. Das muss man einfach ganz, ganz selbstkritisch so zugeben. Das ist auch nichts Schlimmes. Genau, also das sollte man auf jeden Fall wissen. Und gleichzeitig natürlich ist es trotzdem schön zu sehen, dass es da einen Effekt gab. Und für mich ist es trotzdem nochmal die Bestätigung, dass eben ja die Hypnose doch ein guter Weg ist, um da Menschen zu unterstützen mit chronisch kranken Pferden. Und dass es mit Sicherheit nicht das einzige Mittel sein muss zur Stressreduktion in dem Bereich, aber ja, zumindest ein Teil, der dazu beitragen kann, den Stress zu reduzieren. Und das ist ja im Prinzip auch das, was für mich so wichtig ist, sage ich mal, für die Arbeit. Also ich habe ja nie nur mit der Hypnose gearbeitet, aber ich finde es eben eine schöne zusätzliche Unterstützung. Und das hat im Prinzip auch die Studie jetzt von mir gezeigt. Und es wäre natürlich schön, wenn es da weitere Studien gäbe, die das vielleicht auch untermauern würden. Aber bislang ist dieser Forschungsbereich ja sehr, sehr mau.
Ja, aber trotz allem ist es ja schon mal ein erster Hinweis darauf, dass es auch wirklich einen Nutzen zu haben scheint. Und ich bin nicht so im Bilde, aber alles, was ich weiß, ist über Hypnose, dass es da ja auch verschiedenste Studien gibt,
Ja.
die eben auch den Effekt von Hypnose wirklich nachweisen. Da weißt du garantiert mehr als ich. Aber ich glaube, da gibt es ja auch andere Studien auf, natürlich dann nicht so spezifisch auf dieses Thema, aber ich glaube so ganz allgemein, dass es da diese Nachweise ja auch gibt.
Genau, die Nachweise gibt es, die musste ich ja auch, auch für die Masterarbeit natürlich nochmal recherchieren. Auch da, wie in vielen Bereichen der
Klar.
Psychologie, unterschiedlich guter Qualität, sage ich mal, unterschiedliche Designs. Also man kann auch da, ja, wie gesagt, im Prinzip gilt das für fast alles in der Psychologie. Wir können halt nicht definitiv sagen, dass irgendwas immer funktioniert oder sowas ist. So verallgemeinernde Aussagen sind einfach sehr schwierig in der Psychologie. Aber es gibt auch da wirklich deutlich mehr Hinweise darauf, dass Hypnose einfach stressreduzierend wirkt. Und ich sag mal, so anekdotische Evidenz von mir persönlich ist eben auch, dass es hilft. Aber tatsächlich kann man das auch in Studien immer mal wieder feststellen, in verschiedenen Studiendesigns. Und was eben auch ganz schön ist, finde ich, ist, dass es auch Studien gibt, die zum Beispiel Gehirnscans gemacht haben und da auch zeigen konnten, dass sich unter Hypnose tatsächlich auch etwas in der Verarbeitung im Gehirn verändert. Die sind leider auch nicht so ganz konsistent, was da jetzt genau passiert. Aber zum Beispiel, was ich immer ganz spannend finde, auch da bitte mit Vorsicht betrachten, nicht als allgemeine Aussage, aber es gibt eben Studien, die zeigen, dass sich die Gehirnwellen so verändern, dass sie ähnlich sind wie im REM-Schlaf. Und das würde natürlich darauf hinweisen, dass unter Hypnose quasi gewisse Verarbeitungsprozesse passieren, wie sie sonst ja eben im REM-Schlaf passieren. Und das ist natürlich ganz schön, gerade wenn man unter Hypnose Dinge verarbeiten möchte und Themen da nochmal so ein bisschen anstoßen möchte oder so. Und ja, generell kann man halt sagen, dass unter Hypnose auch die, also wenn man eine Intervention macht und da zum Beispiel eine Person sich was vorstellen soll, dann auch tatsächlich die Areale im Gehirn aktiviert werden, wenn die auch aktiv wären, wenn eine Person tatsächlich etwas sieht. Also was ich damit sagen will, ist, unser Gehirn unterscheidet da wohl laut diesen Studien nicht zwischen, was tatsächlich passiert und was unter Hypnose passiert. Und das ist natürlich für uns auch erstmal was, was nicht uninteressant ist, weil das so ein bisschen die Möglichkeit ist, ich sag mal, Erfahrungen zu machen in einem sicheren Rahmen, gerade positive Erfahrungen, die dann natürlich auch auf das normale Leben im Alltag übertragen werden können. Also von daher, ja, gibt es da schon auch interessante Forschung. Wie gesagt, qualitativ nicht alles perfekt, aber durchaus spannend und auch viel, viel mehr als jetzt eben spezifisch für den Bereich chronisch krankes Tier, chronisch krankes Pferd gibt es sowieso, ja, fast gar nichts, würde ich mal sagen.
Ja, aber das ist ja schon mal ein guter Hinweis für alle, die sich unter Hypnose vielleicht nicht so viel vorstellen können, weil das ist ja auch etwas, womit nicht jeder Berührungspunkte hat in seinem Leben, dass es da eben tatsächlich auch, ja, Effekte gibt, die man sehen kann. Und gerade wer das mal ausprobieren möchte, kann sich ja auch da tatsächlich mal an dich wenden. Du bietest das ja an, gerade in diesem Fokus eben chronisch krankes Pferd, aber vielleicht möchtest du da einmal noch mehr erzählen.
Ja, gerne. Genau. Also ich finde es immer sehr wichtig und ich betone das auch immer wieder, dass Hypnose eben kein Hokuspokus, sage ich mal, ist, sondern dass es mittlerweile eben auch erforscht ist. Mit Sicherheit nicht abschließend, aber dass es immer wieder auch in der Forschung Anwendung findet. Und das finde ich besonders wichtig, um einfach auch zu sehen, ja, da muss ich nicht dran glauben in dem Sinne. Also viele sagen zu mir, ja, da muss man dran glauben. Klar, das hilft mit Sicherheit. Wenn man es nicht möchte, kann man sowieso nicht hypnotisiert werden. Aber grundsätzlich ist das eben was, was jetzt keine Glaubensfrage ist, sage ich mal. Und viele haben natürlich irgendwo Angst vor diesem Kontrollverlust und diesem vermeintlichen Kontrollverlust im Grunde genommen, der so durch Bühnenhypnose-Shows gerne mal dargestellt wird. Ich will damit gar nicht sagen, dass ich dem kritisch gegenüberstehe per se. Da gibt es auch wirklich tolle Sachen, aber die zeigen natürlich häufig Blitzhypnose. Das heißt, ja, klassischerweise einmal schnipsen und du bist weg und du schläfst, wird ja dann auch häufig gesagt. Es ist natürlich kein Schlaf, aber das prägt einfach unser Bild, was wir von Hypnose haben. Und tatsächlich ist die Hypnose, die ich mache, hauptsächlich eine Entspannungshypnose, die eben tatsächlich auch langsam eingeleitet wird und ein bisschen ähnlich mit einer Meditation sein kann, wobei auch in Hypnose gesprochen werden kann. Also auch die Person, die hypnotisiert ist, kann sprechen. Und genauso, da muss man auch gar keine Scheu haben. Es gibt auch dazu so einen Test, das war, glaube ich, keine Studie, aber einen Test. Das habe ich mal, oh Gott, jetzt sehr unwissenschaftlich auf YouTube gesehen, wo sie gezeigt haben, dass Personen, die hypnotisiert wurden, aber auf einen Feueralarm eben reagiert haben, zum Beispiel. Also das ist für mich ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wenn irgendwie was im Außen ist, natürlich auch wenn was im Innen ist, aber wenn was im Außen ist, ist man jederzeit in der Lage, auch sich selber aus der Trance zu befreien oder so. Also es klingt ja wieder sehr dramatisch, aber das ist ja meistens die Angst, die dahinter steht. Und ja, ich hoffe, dass ich die so ein bisschen auch den Leuten nehmen kann, auch mit solchen Angeboten. Und genau, grundsätzlich freue ich mich natürlich immer, wenn jemand Interesse daran hat, Hypnose auszuprobieren. Wir hatten auch mal eine im Adventskalender. Vielleicht können wir die auch noch mal verlinken. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber das wäre so ein Reinfühlen. Und ansonsten bin ich natürlich immer gerne offen, gerade auch für spezifische Themen, um einfach mal den Stress im Alltag zu reduzieren. Das ist ein ganz großes Thema, weil Entspannungshypnose einfach, ja, wie der Name schon sagt, wahnsinnig entspannend ist. Ein richtiger richtige Auszeit vom Alltag. Und ja, spezifisch im Kontext von chronisch kranken Pferden haben wir jetzt gesehen, kann das eben auch helfen. Und da bin ich auch immer sehr gerne bereit zu unterstützen und freue mich, wenn ich da jemandem helfen kann.
Und du machst die auch online, oder?
Ja, guter Hinweis. Jetzt schon wieder vergessen. Richtig. Also auch das hat ja die Studie so ein bisschen gezeigt, dass man eben nicht vor Ort sein muss. Das wurde auch schon häufiger gezeigt, dass Hypnose eben wunderbar auch nur so über die Stimme funktioniert und dass man nicht vor Ort sein muss. Das heißt, das ist auch tatsächlich komplett ortsunabhängig und ja, das geht wunderbar online.
Das heißt, wir verlinken auf jeden Fall wie immer deine Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Ja.
Deine Ergebnisse findet man die auch öffentlich, dass wir die auch verlinken können, dass da jemand nochmal nachlesen kann, oder sind die aktuell nicht?
Leider nicht. Also aktuell sind sie nicht veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da einen Weg zu finde. Das ist tatsächlich was, womit ich mich gerade aktuell noch ein bisschen befasse, was da möglich ist und was da auch sinnvoll ist. Ja, wer da mehr wissen möchte, darf mich natürlich auch anschreiben. Also da mache ich ja kein Geheimnis draus oder sowas. Aber vielleicht finde ich auch noch einen Weg, das tatsächlich öffentlich zu teilen.
Dann noch eine letzte Frage an dich. Gibt es sonst noch was zu deinen Untersuchungen, was du hier teilen möchtest, oder haben wir alles gesagt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich vielleicht eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Ich habe auch noch explorative Analysen durchgeführt. Das heißt, ich habe noch Analysen gemacht, die gar nicht so direkt mit meiner Fragestellung zu tun hatten. Einfach weil sie interessant waren. Also sie waren nicht hypothesengeleitet, sondern ich habe einfach mal geguckt, findet man da einen Zusammenhang vorab. Solche explorativen Analysen sind natürlich nicht so aussagekräftig wie Analysen, die man spezifisch durchführt, weil man eine Hypothese hat. Trotzdem ganz interessant fand ich, dass es zwischen verschiedenen Dingen keinen Zusammenhang gab. Und es war zum Beispiel die also die Zeit, die im Stall verbracht wurde und der Gesundheitsstatus des Pferdes. Daher habe ich während der Analysen gedacht, naja, vielleicht könnte es ja sein, dass man mehr Zeit verbringt im Stall, wenn das Pferd krank ist. Auf der anderen Seite, klar, lange Ausritte oder sowas fallen dann gegebenenfalls weg, manchmal auch nicht. Manchmal muss das Pferd ja auch noch mehr bewegt werden. Also da habe ich zum Beispiel keinen Zusammenhang gefunden und ich habe auch keinen Zusammenhang gefunden zwischen der Haltungsform und der Zufriedenheit mit der Haltungsform. Also ich habe abgefragt, ob die Person oder wie zufrieden die Person in Bezug auf die Gesundheit des Pferdes mit der Haltung sind. Das gilt jetzt für die gesamte Stichprobe, nicht nur für die chronisch kranken Pferde. Aber das fand ich jetzt für mich auch ganz interessant, um nochmal zu sehen, dass da ja nicht irgendwie, ich sag mal, eine Haltungsform präferiert wird oder eine Haltungsform als schlechter für die Gesundheit angesehen wird innerhalb der Stichprobe, die ich zumindest hatte. Das finde ich einfach nochmal ein Hinblick auf die, ich sag mal, Aufklärung in der Reitsportwelt ganz spannend. Also, dass diese teilweise ja doch faktisch untermauerten Unterschiede für die Gesundheit da vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ich weiß nicht, ob man verstehen kann, was ich meine, aber das fand ich einfach nochmal interessant, ja, dass da vielleicht entweder das Bewusstsein nicht da ist oder ja, es einfach dann andere Punkte gibt, die wichtiger sind. Ich weiß es nicht so genau. Das ist natürlich sowas, was man jetzt daraus gar nicht ableiten kann. Aber das fand ich ganz spannend und ist vielleicht ganz interessant, das nochmal zu hören.
Hast du zufälligerweise irgendwie Daten dazu, ob in einer bestimmten Haltungsform besonders auffällig viele kranke Pferde zu finden waren?
Hab
Oder
ich?
andersrum, ob besonders viele kranke Pferde in eine bestimmte Haltung auch vielleicht wegen der Krankheit gebracht wurden? Ja,
Das
das kannst
konnte
du
ich
wahrscheinlich
nicht
nicht sagen, aber.
herausfinden, genau, weil das hätte ich natürlich jetzt separat quasi erfassen müssen. Das kann ich nicht sagen. Ich habe aber die Haltungsform überprüft. Da muss ich jetzt aber tatsächlich noch mal kurz in die Daten schauen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Genau, also das habe ich tatsächlich nämlich auch analysiert. Und wir müssen auch hier wieder vorab den Disclaimer setzen. Wir haben eine kleine Stichprobe, es ist nicht repräsentativ. Aber wir haben hier in dieser Stichprobe tatsächlich fast ausschließlich gesunde Pferde in Boxenhaltung. Und wir haben ausschließlich chronisch kranke Pferde in Paddock-Trail-Haltung. Dazwischen passiert noch ein bisschen was, aber dazwischen haben wir dann noch Paddock-Box ohne separaten Auslauf, Paddock-Box mit separatem Auslauf, Offenstallhaltung und Laufstallhaltung. Paddock-Box ohne separaten Auslauf und Laufstallhaltung, Hilfe, waren, da gab es keine Unterschiede. Paddock-Box mit Auslauf waren nur gesunde Pferde und Offenstall waren nur chronisch kranke Pferde. So,
Das ist die Frage
jetzt
nach Korrelation und Kausalität, ne?
richtig, Korrelation und Kausalität, genau das. Ich habe jetzt gerade schon Leas Gesicht so ein bisschen beobachtet. Jetzt könnte man daraus schließen, wenn man jetzt erstmal nur die Daten sieht, dass der Paddock Trail ganz furchtbar schlimm ist und deswegen alle Pferde chronisch krank werden und dass Boxenhaltung sehr gesund ist und deswegen alle Pferde gesund sind. Ich möchte aber bitte, bitte, bitte ganz stark darauf hinweisen, dass diese Kausalität hier absolut nicht gegeben ist. Das ist jetzt erstmal, das sind nur Daten, die wir gefunden haben und deutlich wahrscheinlicher ist, dass zum einen Pferde, die bereits chronisch krank sind, nicht mehr in Boxenhaltung gehalten werden, weil natürlich diverse chronische Krankheiten wie equines Asthma, wie Arthrose, eigentlich alle Dinge am Bewegungsapparat, im Prinzip ja fast jede Krankheit davon profitieren, wenn die Pferde freie Bewegung haben und frische Luft haben. Und dass diese Pferde eben deswegen nicht mehr in Boxenhaltung stehen, sondern bereits in Laufstall oder Paddock-Trail-Haltung stehen. Und wir wissen eben auch nicht, ob diese Pferde, diese vermeintlich gesunden Pferde in Boxenhaltung, wirklich gesund sind. Weil, ganz wichtig, ich habe eben nur erfasst, ob die Personen, die BesitzerInnen der Pferde, wissen, ob ihre Pferde krank sind. Und auch dazu, das habe ich auch noch mal recherchiert, weil mir das tatsächlich in dem Kontext wichtig war, gibt es Studien, die auch zeigen, dass eben, ja, Personen nicht unbedingt immer korrekt einschätzen, ob ihr Pferd gesund oder krank ist. Und dass zum Beispiel auch Lahmheiten, das wissen wir ja im Prinzip auch, nicht unbedingt von jedem zuverlässig erkannt werden. Und das heißt, wir haben hier zum einen eben das Bild drin, dass natürlich die chronisch kranken Pferde schon nicht mehr in Boxenhaltung sind und zum anderen eine große Verzerrung dadurch, dass wir keine objektiven Daten dazu haben, ob die Pferde krank oder gesund sind. Das war ja für meine Fragestellung nicht relevant, weil ein Pferd, das objektiv krank ist, von dem der Besitzer oder die Besitzerin aber nicht weiß, dass es krank ist, wird keine Belastung für den Besitzer oder die Besitzerin sein. Das heißt, das wäre für mich gar nicht wichtig gewesen. Für diese Frage ist es aber wichtig und deswegen, ja, ist mir wichtig, dass wir die Daten hier auch korrekt interpretieren, sage ich mal.
Ja, super, da haben wir doch nochmal ein spannendes Thema jetzt zum Abschluss gehabt. Aber das ist eben genau das, warum eine Studie eben nicht immer gleich aussagekräftig ist, nur weil da irgendwo auffällige Zusammenhänge sind. Also kann man eben nicht aus jedem Zusammenhang irgendwelche Aussagen treffen, weil eben nicht immer klar ist, wo liegt denn die Ursache.
Genau, wie ist die Kausalität? Und es kann auch tatsächlich schlicht und ergreifend einfach mal Zufallsbefunde geben. Das darf man eben auch nicht vergessen.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter mindecos Carina Warnstedt.
Lea findest du unter virtuelle Assistenz Lea und den Podcast unter Psychologie Podcast. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.